Euer Schrittzähler ist absolut unnütz. Und eure Schlafphasenanalyse, die ist einfach nur geraten. Das behauptet zumindest Lukas, unser Sportexperte. Vielleicht werden wir das Ganze auch nochmal anders sehen am Ende der Folge. Aber es geht heute auf jeden Fall um smarte Gadgets und wie sie euch im Alltag beim Sport oder auch bei einer besseren, gesünderen Lebensweise unterstützen sollen. Wir haben alles mit dabei. Smarte Ringe, Smartwatches, EEG-Sensoren und auch tatsächlich Produkte, die etwas unter der Gürtellinie sind, nämlich Urinsensoren. Was das kann und wie das tatsächlich hilft, das erfahrt ihr heute in Folge 37 von Hör mal, wer da testet.
Hör mal, wer da testet. Präsentiert von Mindfactory. Folge 37. Fitness-Gadgets für den Sommer.
Oh, ja, danke für euer Sportprogramm.
Können wir das Zeug jetzt ausziehen?
Wir können das ausziehen. Wir sind hier schön sportlich reingestartet.
Aber bei dem Licht lasse ich die Brille fast an.
Nee, bitte nicht. Die ist mir zu schnell. Smarte Fitness ist das Thema unseres Podcasts dieses Mal. Du hast ziemlich viel am Körper, du hast ziemlich viel auf dem Tisch und du hast auch noch was bei dir in der Toilette zu Hause hängen.
Genau.
Gib mal kurz einen Überblick.
Ja, genau. Also wir reden heute über Fitness-Gadgets, aber auch über Gesundheit und wie ich mit Geräten die Gesundheit checken kann. Mhm. Was ich eigentlich jetzt hier gerade anhabe, man sieht hier eine Sportuhr, die ich beim Training nutze, ein Smartring, den ich besonders gerne zum Schlafen nutze. Hier habe ich noch ein Bändchen, das ist nicht Zierde, sondern damit checke ich gerade meinen Blutdruck, der leider ein bisschen hochgegangen ist.
Oh je.
Und zu Hause habe ich noch einen Sensor in der Toilette. Auf den pinkel ich im wahrsten Sinne des Wortes. Und er sagt mir danach dann, ob alles okay ist, ich genug Vitamine habe, ob ich genug Wasser getrunken habe.
Ach.
Ja.
Okay.
Damit könnte ich sogar meine Hirnströme messen und das sind weitere Sportuhren. Und damit höre ich sogar beim Schwimmen Musik.
Wow. Okay. Wir starten mal langsam rein. Ich weiß es ja schon so grob, eins deiner Lieblingsgadgets ist diese Uhr.
Das sind eigentlich die zwei hier. Das ist einmal die ganz neue Watch Fit 5 Pro von Huawei.
Okay.
Die Produktreihe war eigentlich mal sowas wie ein hochgezüchteter Fitness-Tracker. Mittlerweile ist das eine vollwertige Sportuhr, die ganz frech wie eine Apple Watch aussieht, aber keine ist. Ich mag die Uhr deswegen, die Pulsmessung ist echt ziemlich genau. Und es sind viele Trainingsprogramme drauf, die man nutzen kann so für Sport. Sie ist sehr leicht und angenehm, also wiegt wirklich wenig. Und der Akku hält so gut eine Woche durch. Gibt auch viele Gesundheitsfeatures, die so ein bisschen das Herz checken und prüfen.
Okay.
Ja, zum Beispiel, ob deine Arterien schon versteift sind, was im Alter irgendwann zunehmend ein Problem wird. Ein Kanal-EKG ist drin, dem ich das messen kann, aber prüft auch so im Hintergrund generell, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind.
Die Uhr weiß, ob deine Arterien verstopft sind.
Also zumindest nimmt sie Hinweise darauf wahr. Also all das, was diese Uhren machen, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Letzten Endes arbeiten sie nur mit einem PPG-Sensor, also im Infrarotbereich, um den Puls zu messen. Mhm. Und aus verschiedenen Daten, die die Uhr dann sammelt, kann sie dann aber merken, irgendwas mit diesen Arterien stimmt vielleicht nicht.
Okay.
Die scheinen sich nicht mehr so gut auseinander zu dehnen.
Okay.
Das heißt, spannend. Das ersetzt auch keinen Arzt, aber wenn irgendwann die Uhr dir sagt, dauerhaft, da ist was mit deinen Arterien, dann könntest du mal versuchen, mal erstmal mit dem Hausarzt drüber zu sprechen.
Okay.
Genauso mit dem EKG, das drin ist. Das ist ein Einkanal-EKG, da muss ich einen Finger anlegen zum Messen.
Mhm.
Hat den Nachteil, nur wenn ich es messe, kriege ich ein Ergebnis.
Ja.
Das heißt, ich müsste dann eigentlich permanent das immer wieder holen, um da sicher zu gehen. Aber es ist ein erster Schritt, um sowas zu prüfen und das nicht erst beim Arzt zu machen.
Und du bist ja jetzt auch kein EKG-Risikofall.
Nee, ich habe jetzt viele gemacht, auch beim Arzt. Da scheint scheinbar nichts problematisch zu sein. Akku hält so knapp eine Woche, finde ich auch noch ausreichend für einen Einsatz. Und seit der Generation klappt das Zahlen jetzt auch endlich.
Ja?
Ja, da gibt es jetzt eine App namens Curve.
Mhm.
Die arbeitet mit Huawei zusammen. Die installiert man sich auf dem Smartphone, hinterlegt eine Kreditkarte, koppelt das mit der Uhr. Das geht wirklich in 5 Minuten. Und kann damit überall bezahlen. Also zumindest hatte ich bislang im Test noch keine Probleme.
Ist es für Android-Nutzer nur gedacht oder auch könnte ein Apple-User sich eine etwas langlebigere
Uhr... Ja, funktioniert auch mit iOS, wie alle Huawei-Produkte. Das macht es ja durchaus interessant.
Okay.
Ist nicht so smart wie eine Apple Watch. Also ich habe nur ganz wenige Apps drauf. Ich habe kein WLAN, ich habe keine eSIM. Das heißt, per Bluetooth ist immer das Handy nötig. Beim Laufen brauche ich es aber nicht, das Handy. Da habe ich ein GPS drin und zwar hier mit Multiband-GNSS, also mit mehreren Satellitensystemen gleichzeitig. Das ist auch wirklich sehr präzise.
Aha.
Ein Höhenmesser ist auch drin zum Wandern. Also einfach ein super Gesamtpaket.
Und ist das jetzt eine Smartwatch oder ein Fitness-Tracker? Und was ist überhaupt der Unterschied?
Genau, also ich würde es als mittlerweile als Sportuhr bezeichnen.
Okay, das ist dann so ein Mittelding.
Ja, im Prinzip ist eigentlich jede Uhr, die irgendwie Bluetooth hat oder ein Display, ist eine Smartwatch. Da gibt's aber verschiedene Abstufungen. Also, um mal die Apple Watch zu nehmen, die ist so die smarteste Form einer Smartwatch, die du haben kannst. Das liegt daran, dass du eben den vollen App Store drauf hast. Es gibt Versionen auch mit Mobilfunk. Das heißt, du könntest auch ganz ohne Handy die nutzen, damit telefonieren, Apps installieren. Das ist so das smartest Mögliche, was du haben kannst. Mhm. Nachteil ist halt, der Akku ist nach 1 bis 2 Tagen platt. Dazu gab es dann parallel früher die sogenannten Fitness-Tracker. Gibt es zwar immer noch, aber nicht mehr so viele. Das waren so ganz dünne, kleine Bänder mit einem Mini-Display, das dir wirklich nur Schritte gezählt hat, deinen Herzschlag gezeigt hat und sonst keine Funktion hatte. Diese Modellreihe war eigentlich auch mal sowas aus dieser Art und hat sich immer weiterentwickelt. Und für mich ist es dann in dem Moment schon mehr als ein Fitness-Tracker, wenn es halt wirklich eine genaue Ortung erlaubt, wenn dann irgendwie noch ein Barometer drin ist für die Luftdruckmessung, damit du weißt, auf wie viel Höhenmeter bist du jetzt beim Wandern. Du kannst hier auch eine Kartenumgebung dir anzeigen lassen, wenn du vorher offline die Karten runterlädst beim Wandern. Mhm. Wenn du dann irgendwie im Wald verloren gehst, kannst du dem Weg wieder folgen. Das macht es dann einfach schon so smart und auf Sport getrimmt, dass es für mich eine Sportuhr ist.
Okay, das sind dann also auch quasi Apps nachinstallierbar, die dann
nicht
nochmal...
Nicht viele, aber so ein paar gibt's eben dabei. Diese Bezahl-App, ein paar kleine Werkzeuge. Mhm. Aber im Prinzip ist eine Sportuhr was in erster Linie dafür gedacht ist, mein Training aufzuzeichnen, was dann auch idealerweise eine lange Akkulaufzeit haben sollte. Und die Abstriche, die man macht, ist eben, meistens haben die keine Mobilfunkanbindung und eben nicht so ein großes App-Angebot wie eine Apple Watch. Du kannst auch eine Apple Watch super zum Sport machen nutzen. Also die ist sehr genau bei der Pulsmessung, hat auch eine relativ verlässliche Schlafanalyse, dazu später dann noch mehr. Da ist halt nur die Schwäche, neben dem halt doch auch hohen Preis, die Akkulaufzeit. Also wenn du da mal länger wandern gehen willst, wirst du ein Problem haben damit.
Ja. In welcher Bestenliste finden wir jetzt dieses Produkt wieder bei uns auf hse.de/bestenliste?
Die ist noch ganz neu. Da kommt der Test erst demnächst. Die wird aber in die Sportuhren reingehen. Aha. Der Vorgänger war bei den Fitness-Trackern noch drin. Aber irgendwann habe ich mich entschieden, da sind mir die Grenzen zu eng beisammen. Ja. Dass diese Uhr hier kann einfach mehr als einfach nur ein Fitness-Tracker zu sein, ich dann mit einem 40-Euro-Fitness-Tracker vergleiche. Das passt irgendwie nicht. Nein. Deswegen habe ich jetzt definiert, ein Fitness-Tracker kommt bei mir nur in die Fitness-Tracker-Bestenliste, wenn er maximal ein ganz einfaches GPS hat und keinerlei Zusatzfunktionen wie ein Barometer oder irgendwelche Apps.
Okay. Bei den Sportuhren, jetzt waren wir sehr auf Huawei fokussiert. Welche Hersteller fallen dir da noch ein, die du jetzt mal grundsätzlich, wo man Auge drauf werfen kann? Kannst du deine Aussage geben?
Es gibt natürlich die großen Namen wie Garmin. Mhm. Die sind auch bei uns in den besten Listen immer ganz vorne drin, speziell bei den Sportuhren. Die liefern eine sehr gute Qualität der Produkte, genaue Sensoren, eine große Softwareplattform dahinter, die all diese Daten von dir sammelt und analysiert. Ist aber auch wirklich eher was für sehr, sehr, ja, Enthusiasten oder eigentlich schon fast für Profis. Okay. Das heißt, man wird ein bisschen erschlagen mit der Datenmenge. Ja. Die Bedienung ist auch nicht so intuitiv, weil die sind so ausgelegt, dass du sie auch immer mit Knöpfen und mit Touchscreen bedienen kannst. Es ist sehr kompliziert. Okay. Und die Uhren sind sehr, sehr teuer. Also teilweise überragen sie sogar Apple. Also es gibt von der Fenix 8 Pro, das ist so die Outdoor-Sportuhr von denen. Das ist so die Top-Variante, die gibt's in einer speziellen Variante für fast 2000 Euro.
Wow.
Aber auch die normale Fenix 8 liegt irgendwo bei 600-700 Euro.
Okay, aber das ist dann doch eher was für Profis.
Genau. Und dann gibt's natürlich noch Polar, sehr bekannt. Ja. Finnische Marke, das ist interessant für alle, die auf Datenschutz Wert legen, weil die ihre Daten alle nach DSGVO-konform in der Europa lassen. Da muss ich aber sagen, die sind auch schon nicht ganz günstig. Und in einigen technischen Features auch einfach nicht mehr so state of the art.
Okay, wow.
Ja. Das Polar. Und dann gibt es einige interessante asiatische Marken. Die eine hast du hier schon in der Hand. Das ist Amazfit.
Aha.
Also schon seit 5 Jahren teste ich Uhren von denen, die mich echt beeindrucken, was so Verarbeitung angeht, aber auch die Genauigkeit der Pulsmessung. Das ist auch eine Outdoor-Uhr. Also die ist super stabil, hält was aus. Der Akku hält da, glaube ich, sogar 10-12 Tage durch. Ist aber irgendwie mit Preisen, je nachdem, zwischen 300, 350 Euro, manchmal 400, deutlich günstiger wie Garmin. Und eine spannende Alternative. Also das ist die Amazfit T-Rex 3 Pro. Also bewusst so für Wanderer. Eine spannende Option. Ja, weil die auch was aushält.
Alles klar.
Und so. Huawei. Huawei macht auch interessante Sportuhren, ja? Die dann eher optisch gar nicht so aussehen. Also es gibt einerseits diese eckige Version der Watch Fit Reihe. Dann gibt's noch die GT-Reihe. Die sind sehr schicke, runde Uhren.
Ja, stimmt.
Die Software drauf und die ganze Plattform und Sensoren sind sehr ähnlich und vergleichbar. Okay. Das sind auch in erster Linie Sportuhren.
Wie steht's denn um Xiaomi? Ich kann mich erinnern, dass sie früher recht beliebt waren bei den sehr günstigen Fitness-Trackern.
Das sind sie immer noch. Also gerade bei den Fitness-Trackern hast du das Xiaomi Smartband. Das kostet nur 40 Euro, hat zwar kein GPS, kann aber einen Puls messen. Eine sehr günstige, einfache Lösung. Wenn du ein bisschen mehr willst, würde ich sagen, hol dir das Smartband 9 Pro. Das hat schon ein GPS drin. Das heißt, du kannst auch ohne das Handy mitzunehmen, damit joggen gehen, um eine Strecke aufzuzeichnen. Die sieht auch ein bisschen schicker aus, auch schon in so einer Apple Watch Optik. Dann gibt's auch noch die Xiaomi Watch S4. Die ist so ähnlich wie diese Huawei-Uhren, als einfache Sportuhr gedacht. Jetzt so im höheren Bereich haben die da nicht viel, aber im günstigen schon. Ja. Ganz spannend eben aber auch Ringe. Ich habe hier den Ura Ring 4 drin. Das ist auch unser Testsieger in der besten Liste. Die finde ich insofern interessant, weil wenn ich den Schlaf überwachen will oder im Schlaf mein Herz überwachen will, ist das für mich eine spannende Lösung, weil eine Uhr würde mich nachts stören. Mhm. Also ich trage sie immer nur, wenn ich die Uhren teste, um zu wissen, wie das so abläuft. Aber privat würde ich das selten machen. Und den Ring trage ich tatsächlich jetzt schon seit einigen Wochen die ganze Zeit. Und kann dann halt damit so ein paar Dinge überprüfen, wie entwickelt sich der Herzschlag im Schlaf, aber auch eben so einen Blick werfen auf die Schlafphasen.
Okay.
Anfangs hast du es ja gesagt, Schlafanalyse ist eigentlich geraten. Da würde ich sagen, jein. Also ganz streng genommen, wie messen diese Geräte die Daten? Nur über Pulsmessung durch Infrarotsensoren. Streng genommen, um den Schlaf wirklich gut zu überwachen, bräuchtest du aber wie im Schlaflabor noch zusätzlich ein EEG dazu, das deine Gehirnströme misst. Das haben die alle nicht. Das heißt, die messen einfach deine Herzdaten. Die haben einen gigantischen Berg an Informationen und Daten gesammelt und berechnen und schätzen daraus dann, in welcher Schlafphase bist du jetzt.
Es ist zur groben Orientierung?
Zur groben Orientierung auf jeden Fall, wobei es da auch nochmal größere Unterschiede gibt bei den Produkten. Also was häufig passiert bei Ringen wie bei Uhren habe ich das Gefühl, ist es teilweise schlechter, ist, du sitzt auf der Couch, guckst irgendeine Doku an, bist tiefenentspannt, dann kann es schon sein, die Uhr oder der Ring sagt, du schläfst jetzt. Okay, gleichzeitig erkennen aber auch viele Geräte nicht, wenn du schläfst. Das heißt, sie merken nicht, wenn du oft aufwachst oder so. Also es gibt immer so Zeitpunkte, da hast du ein Problem. Aber als grobe Orientierung, wenn du wissen willst, habe ich jetzt etwa 5 bis 6 Stunden geschlafen oder eher 7 bis 8, hilft das schon mal. Wo man vorsichtig sein muss, ist mit diesen Schlafphasen. Tiefschlaf ist sehr wichtig zur Erholung. Dann gibt's aber auch den REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, wo du träumst, wo deine Augen sich dann schnell bewegen. Und leichter Schlaf. Und da kann man schon sagen, die Werte sind da nahezu geraten. Also da wird irgendwie abgeleitet aus dem Durchschnitt. Du bist ein Mann von, was weiß ich, 40 Jahren, hast den und den Puls. 90% der Leute, die wir bei unserer Studie hatten, waren dann wahrscheinlich im Tiefschlaf. Also sagt er dir meistens am nächsten Tag, du hattest jetzt irgendwie 17% Tiefschlaf.
Okay.
Da gab es auch mal eine Untersuchung, glaube ich, vom WDR. Da haben sie im Schlaflabor eine Apple Watch mit dem Ura-Ring verglichen. Beide Geräte waren nicht so genau wie das Labor, aber die Apple Watch war sehr, sehr nah dran. Und der Ura-Ring war auch ganz gut. Der hatte, glaube ich, nur die Schlafphasen teilweise nicht so gut eingeteilt. Wo ich da aber halt ein Problem sehe, es ist so Segen und Fluch zugleich. Einerseits habe ich einen Überblick, wie habe ich denn jetzt so über einen längeren Zeitraum geschlafen. Gleichzeitig aber, wenn ich jeden Morgen das gucke und prüfe und dann sehe ich irgendwie, mein Tiefschlaf war zu kurz, dann kann ich mir auch so einreden, dass es mir jetzt nicht gut geht. Wo mir der Ring aber geholfen hat, ist eben, ich habe tatsächlich jetzt mir angefangen, regelmäßiger ins Bett zu gehen. Wirklich darauf zu achten, dass ich unter der Woche zumindest die gleichen Uhrzeiten einhalte und ich habe zumindest subjektiv den Eindruck, ich schlafe besser ein.
Okay. Noch eine Frage in der Praxis. Die arbeiten ja alle mit so einem optischen Sensor. Ja. Da kommt dann so ein grünes Licht, was dann pulsiert. Stört das nicht in der Nacht? Also meine Partnerin zumindest hatte sich mal darüber beschwert. Sieht es bei Ringen anders aus als bei Uhren?
Nee, bei Ringen kann es tatsächlich auch stören. Ja. Also an der Uhr siehst du es nicht so, wenn der eng getragen wird. Beim Ring aber, wenn der gerade ein bisschen lockerer ist wie der hier, da leuchtet es dann schon mal grün oder rot raus. Meine Partnerin hat das auch gestört anfangs. Also wenn ich irgendwie die Hand auf ihrer Seite hatte oder so, dann wurde sie irgendwie angeleuchtet davon. Genau. Dann hat die sich gefühlt wie im Film Predator.
Seitdem schläft er so.
Ja. Aber sie hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Aber das ist eine Umstellung am Anfang, die ein bisschen nerven kann.
Jetzt haben wir ja über Raten und Schätzen geredet. Ich glaube, das Ding rät und schätzt ja auch. Das benutzt du, glaube ich, relativ häufig sogar, oder?
Das finde ich sehr spannend jetzt. Das ist das Hilo-Band. Da geht es um Blutdruckmessung. Die erfolgt ja aber nicht mit einer aufblasbaren Manschette,
ja,
sondern eben auch mit diesen Infrarotsensoren anhand des Pulses. Und zum Einrichten liegt da so eine Manschette bei zum Aufblasen. Da machst du 3 Messungen. Du musst gucken, dass du eine halbe Stunde vorher nichts gegessen hast, keinen Kaffee getrunken hast oder so. 5 Minuten ruhig gesessen bist. Dann machst du 3 Messungen damit. Und das machst du mindestens einmal im Monat zum Kalibrieren. Ich mache es aktuell ein bisschen öfters sogar, weil ich hatte am Anfang, hatte ich einen Eindruck, war das beim Kalibrieren so, dass meine Werte sehr gut, sehr niedrig waren,
ja,
und nach einem Monat plötzlich dann schlechter waren. Jetzt habe ich es mal öfters nachkalibriert. Vielleicht hat sich auch bei mir was körperlich getan, weil vor einem halben Jahr war ich weit weg von Bluthochdruck. Jetzt bin ich ganz nah an der Grenze.
Oh wow.
Das Spannende daran ist aber im Prinzip, das misst immer im Hintergrund automatisch irgendwie 6-7 Mal in der Stunde, auch im Schlaf, und gibt dir dann einen Durchschnittswert raus. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt beim Blutdruck. Also Blutdruck ist so fast die Todesursache Nummer 1 indirekt.
Mhm.
Beziehungsweise Menschen, die Hochdruck haben, neigen dazu, schneller einen Schlaganfall zu kriegen, einen Herzinfarkt und andere Krankheiten dieser Art. Spüren tut man das kaum.
Okay.
Und ja, wenn du eben mit einer Manschette misst, ist immer das Problem, die Manschetten sind tatsächlich, auch wenn sie der Goldstandard sind aus der Medizin, die sind sehr ungenau. Also du kannst 5-mal mit einer Manschette messen und du hast 5 Werte. Und daraus bildest du einen Durchschnittswert. Das Gerät ist medizinisch zertifiziert, auch wenn eine Einzelmessung gar nicht so extrem viel genauer ist oder nicht genauer ist wie bei einer Manschette. Das Spannende ist halt, er macht es fortlaufend. Ohne dass du jede halbe Stunde diese Manschette anlegst.
Und hat dann den Durchschnittswert.
Und wie gesagt, es ist auch medizinisch zertifiziert. Du kannst ein PDF erstellen und damit dann zu deinem Hausarzt gehen.
Ja, das ist ja cool. Also die Manschette ist ja auch riesig, voll umständlich und laut.
Und auch da muss man bedenken, so eine Manschette ist auch nur ein indirekter Weg. Das heißt, wirklich Blutdruck messen ginge nur in der Notaufnahme über eine Sonde, die sie dir in die Arterie stecken. Was ein ziemlich aufwendiger Prozess ist, was man nicht so einfach macht bei jemandem. Außer du bist jetzt wirklich akut dort in Behandlung.
Jetzt mal einen Schritt zurück. Ihr seid ja beide sehr sportlich. Macht seit vielen Jahren Sport. Ich habe seit diesem Jahr wieder begonnen. Schauen wir mal, ob sich das in den Podcast-Folgen dann irgendwann zeigt.
Kurze Werbung.
Diese Station befüllt den neuen Tinico Flow One Station S9 Artis mit Frischwasser. Ganz von selbst. Mit dem neuen 5-Liter-Tank auf der Station entfällt das ständige Auffüllen des kleinen Frischwassertanks am Wischsauger. Selbstverständlich reinigt sie die Bürsten zuverlässig auch mit heißem Wasser und kann den Staubsauger auf Wunsch ebenso mit Heißwasser befüllen. Das kommt dann bei der Hydro-Burst-Funktion zum Einsatz, mit der sich hartnäckiger Schmutz dank des Wasserstrahls einfach entfernen lässt. Und überhaupt saugt und wischt der S9 Artis gründlich und streifenfrei in einem Zug. Praktisch und effizient. Den Link zum Tinico findet ihr in der Videobeschreibung.
Werbung schon zu Ende.
Was nutzt ihr an Gadgets oder an Apps oder an Unterstützungen, die euch sozusagen fit halten? Gibt's da irgendein?
Also für mich ist es halt schwierig, weil meine Sportart ist Volleyball. Das heißt, Uhr ist schlecht und Ring ist auch schlecht, eigentlich bei fast jeder Ballsportart. Ich könnte natürlich jetzt einen Brustgurt tragen, aber da es so ein dynamischer Sport ist, mag ich das auch nicht.
Verstehe ich.
Also tatsächlich verzichte ich da komplett drauf.
Also du bist einfach nur eisern in der Ernährung, regelmäßig Sport, hältst dich fit, hast ab und zu Sportverletzungen.
Ja, die habe ich ja.
Die hast du auch.
Wenn man vorsichtig ist, ja, genau. Ja, ja, tatsächlich.
Nee, also so zum Sport, da nutze ich schon immer eine Sportuhr dazu. Also ich will einfach gerade wissen, wie ist so mein Puls.
Mhm.
Hauptsächlich, wenn ich auf dem Spinningbike bin. Also ich mache gerne Intervalltraining auf dem Spinningbike. Mhm. Einerseits geht das schneller. Also man muss weniger Zeit investieren. Du machst dann oft Phasen von eine kurze Zeit Vollgas, dann wieder eine Phase nicht so schnell. Man nennt das Intervalltraining.
Mhm.
Und dieses Intervalltraining hat deutliche Vorteile, wenn es darum geht, die Fettverbrennung anzukurbeln. Aber auch um das Herz zu trainieren, weil du wirklich das Herz zwingst, dann noch auf hohe Frequenzen zu kommen, 160, 170 und so.
Okay.
Und das ist hilfreich auch im Alter. Also immer so, dass du halt nicht vom Pfad kippst.
Ja.
Deswegen habe ich immer die Uhr dabei, die würde mich dann irgendwann warnen, wenn es zu hoch ist. Allerdings ist es so mittlerweile, je öfter ich trainiere, desto weniger an die Grenze komme ich.
Mhm.
Und spannend finde ich es bei den Uhren, dass die mittlerweile da wirklich sehr genau sind. Ich habe das immer im Test mit einem Brustgurt verglichen. Das ist die genaueste Methode, die du hast. Den hast du hier drumherum.
Ja.
Musst die Unterseite nass machen, damit der Strom leiten kann. Und er macht das dann mit so elektrischen Sensoren. Okay. Ist also, aber nervig zum Anziehen. Und ja. Die Uhr hier ist da vielleicht nur 2 Schläge von entfernt im Schnitt.
Okay. Wow.
Berichtige mich, wenn ich falsch liege. Also meine Auffassung nach sind solche Geräte eigentlich zum einen für Anfänger halt super gut, ne, die wissen wollen, wie hoch geht ihr Puls tatsächlich, die jetzt noch nicht so das Körpergefühl haben, die werden damit vielleicht auch rangeführt und kriegen mit der Zeit auch das Gefühl so, okay, mein Puls ist hoch, so fühlt sich das an, zeigt das auch, und halt für die Vollprofis, also für die echten Leistungssportler, die dann ihre Grenzen gehen wollen, um das zu sehen, und für die, also wie mich, na, der jetzt kein Anfänger ist, aber mit Sicherheit auch kein Profi, ist das vielleicht gar nicht so relevant. Siehst du das ähnlich?
Man braucht es nicht unbedingt. Also wichtig ist einfach, Sport zu machen. Mhm. Ich finde es halt spannend, weil man ein bisschen erkennen kann, wie entwickelt sich so meine Belastbarkeit.
Ja.
Zum Beispiel auf dem Spinningbike, wenn ich jetzt nach 3 Wochen merke, ah, in dem mittleren Part hatte ich immer 170 Puls, jetzt habe ich 160. Das heißt, ich bin konditionell besser geworden.
Mhm.
Das ist schon mal gut.
Mhm.
Und zweitens, vielleicht wird es dann auch mal Zeit, eine andere Belastung auszuprobieren. Es gibt auch viele Informationen, die sind natürlich wirklich in meinen Augen ja nicht wichtig. Oder fast Blödsinn. Kalorienberechnung zum Beispiel, das ist sehr, sehr geschätzt. Der guckt dann irgendwie nach deinem Gewicht, Alter, Puls und dann sagt er dir irgendeine Zahl. Aber das ist selten irgendwie auch nur annähernd korrekt. Schrittzähler, sowas, da hat irgendwann vor Jahren irgendwer gesagt, du musst 10.000 Schritte am Tag gehen.
Mhm.
Einfach mit der Hoffnung, dass Menschen überhaupt gehen. Aber es ist eigentlich völlig irrelevant, ob du jetzt 10.000 Schritte gehst oder 15.000 oder 5. Vor allem, wenn du nur guckst, dass du halt viel gehst, ist das immer noch meiner Ansicht nach zu wenig. Da sollte schon auch mal Sport vorkommen, wo du mehr als 120, 130 Herzschläge hast,
ja,
um die Fettverbrennung zu kommen. Aber auch hier nicht falsch verstehen, lieber 10.000 Schritte gehen als gar keine.
Als gar keine.
Aber ich, das ist das erste Feature, was ich hier ausschalte, und das nervt mich tierisch an der Uhr. Die will dann ein Ziel von mir wissen. Ich will hier kein Ziel festlegen. Ich will, wenn ich trainiere, will ich das Training starten und dann sehe ich meinen Puls grob. Ja.
Das würde mir
oder auch. Beim Wandern will ich die Strecke festhalten. Wie viele Kilometer bin ich jetzt gelaufen?
Mhm.
Wie viele Höhenmeter hatte ich dabei zurückgelegt? Das finde ich dann spannend. Ringe wiederum zum Sport sind tatsächlich nicht gut. Also Ausnahme wäre vielleicht so
Joggen,
Cardiotraining. Auf dem Spinningbike geht's auch.
Mhm.
Da habe ich das verglichen. Da waren die Ausreißer nicht ganz so schlimm.
Okay.
Aber beim Joggen war es teilweise problematischer. Da haben die Ringe am Anfang oft irgendwie viel zu hohen Puls angezeigt, der gar nicht gestimmt hat. Und du siehst es ja auch nicht. Du müsstest dann wieder das Handy rausnehmen, um zu gucken. Deswegen, der Ring ist
der
für mich eher so Alltag
so.
Und Schlaf.
Okay.
Und im Krafttraining sowieso ausziehen unbedingt, weil sonst kannst du dich verletzen, wenn du da irgendwie eine Hantel hast oder so. Das ist nicht gut, den da zu nutzen. Also ein Ring ist eher so eine Art Ganztages-Nacht-Analyse. Und die Uhr ist halt erstmal auch eine Uhr, wo ich die Uhrzeit sehe, Benachrichtigung und dann halt bei Bedarf meinen Puls checke.
Gut. Du hast ja jetzt auch noch ein paar Special Interest Produkte mit
dabei.
Eines nicht. Das ist ein Sensor, den ich am Anfang mal angeteasert habe.
Ach so, ja, genau. Kommen wir zu.
Wir können auch damit starten. Ich wollte dich da
fangen wir nicht kurz damit an und dann kommen wir zum anderen Sensor. Das hier finde ich spannend. Ich habe es ja schon gesagt, bei der Schlafanalyse basiert auf Herzschlag. Ein Herzschlag ist immer nur eine indirekte Anzeige, wie und ob du schläfst.
Mhm.
Das Gerät hier, das habe ich leider noch nicht getestet, ist ganz frisch rein. Das ist der Muse S Athena. Der Hersteller verspricht hier ein EEG, also was die Hirnströme misst.
Also ich sehe jetzt auch ein bisschen,
ja. Ich sehe natürlich jetzt wieder aus wie sonst wer.
Kann es auch leuchten?
Ich glaube ja.
In der Nacht.
Ja. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Es ist frisch ausgepackt und das soll deine Hirnströme messen und dann eine genauere Analyse geben zum Schlaf.
Okay.
Ich werde das jetzt ein paar Wochen ausprobieren, dann einen Artikel dazu schreiben und dann sehen wir uns vielleicht hier im Podcast demnächst mal zum Thema Schlaf oder so.
Ist aber wirklich Special Interest? Zumindest
es ist das einzige Gerät dieser Art, das ich kenne, das so frei verfügbar ist
und für normale Menschen. Und es kostet 54 Euro.
Ja, es ist nicht günstig. Ja.
Und es riecht.
Nach
Metall?
Sehr nach Metall. Alten Eisen,
ist ja auch
Zink, keine Ahnung.
Interessant. Ein sehr anderes, interessantes Gerät von Withings ist der U-Scan.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Urinanalysator. Also das ist ein Gerät, das sieht so aus wie diese Dinger mit einem WC-Stein, die ich in die Toilette hänge.
Okay.
Ich hänge das vorne rein, koppel das mit meiner Withings-App, die ich auch eh schon nutze, wenn ich eine Uhr von Withings benutze. Dann kommt so ein Plättchen rein.
Mhm. Okay.
Was dann den Urin analysiert. Und dann pinkelst du 2-mal die Woche drauf. Die App sagt ja auch immer wann, welche Uhrzeit. Du gibst an, wann du Mittagessen isst. Und dann wird empfohlen, so 4 Stunden nach Mittagessen urinierst du drauf. muss das vorher in der App einstellen. Das ist eben, da musst du an vieles denken. Also wenn es wirklich, wirklich pressiert, ja, du sitzt drauf, aber die App hat sich noch nicht verbunden. Das Ding ist noch nicht mit dem WLAN drin. Ja.
Wie oft musst du dieses Blättchen wechseln?
Ich habe es jetzt schon 2 Monate im Einsatz und es ist eine maximale Zahl.
Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du bei jedem Mal pinkelst und
ich denke, so alle 2 Monate oder so ungefähr müsste man es wechseln, müsste ich mal in der App nachschauen, wie viele Versuche ich noch habe. Dann musst du auch genug Urin haben, dass das Ding dann so geht so eine Leuchte an, wenn es fertig ist. Man kannst du spülen und im Hintergrund analysiert er und nach etwa 5 Minuten gibt er dir so ein erstes Ergebnis. Die Werte sind insgesamt noch relativ einfach. Er sagt dir, hast du genug Vitamin C im Körper?
Aha.
Da habe ich dann festgestellt, dass ich sehr wenig habe, obwohl ich eigentlich sogar morgens Vitamin C-Tabletten nehme. Dann habe ich aber gecheckt, spannend, dass die Dosierung etwas niedrig ist und jetzt neben dem, dass ich mal öfters wieder einen O-Saft trinke oder Erdbeeren esse, nehme ich nachmittags nochmal Vitamin C ein. Weil dein Körper kann auch nicht so viel auf einmal nehmen. Dann ist es besser, das über den Tag zu verteilen. Dann gibt er dir auch an, wie sauer dein Harn ist oder wie basisch. In meinem Fall ist er tatsächlich zu basisch. Das ist ein Indiz dafür, dass ich zu wenig Gemüse esse.
Stimmt also, das?
Ja, schon.
Okay. Oh ja.
Und ja, genau. Das sind so die 2 Hauptwerte. Es gibt noch eine andere Variante, die andere Dinge genau misst. Das Produkt ist relativ neu. Ich finde es spannend, weil es sowas in der Art nicht gibt sonst. Und du sowas früher nur im Labor machen konntest. Allerdings ist es auch ein teurer Spaß. Also du musst ein Abo abschließen mit den Plättchen zum Wechsel und das kostet dich 40 Euro im Monat. Und dann kriegst du immer per Post diese Dinger neu zugeschickt. Und eben die Aussagekraft ist jetzt auch noch nicht so weit gefächert.
Aber es ist ja ein Weg, der sich bereitet, der vielleicht irgendwann auch mal in der Genauigkeit wie bei einer Smartwatch endet.
Also er sagt dir auch, wenn du zum Beispiel generell vielleicht mehr Wasser trinken solltest, was bei mir dann auch der Fall war. Ja.
Dinge, die doch nicht so gut funktionieren, aber die es auch gibt, habe ich.
Ja, das ist ein Knochenschallkopfhörer. Kennt man ja auch das Unternehmen Shox mit dem Open Swim. Das ist Jabbies, ein Unternehmen, das ich vorher noch nicht kannte, was ich aktuell teste. Vorteil von dem Gerät ist, damit kann ich Musik beim Schwimmen hören.
Okay, unter Wasser.
Genau. Das Gerät kann per Bluetooth mit deinem Handy sich verbinden, dann ist es normaler Kopfhörer.
Ja.
Oder aber, was im Wasser eben nicht klappen würde, wenn du unter Wasser bist und dein Handy so weit weg ist, es hat einen internen MP3-Speicher. Mhm. Und dann kann ich MP3s drauf speichern, war tatsächlich aber ein Problem, denn ich habe keine MP3s mehr. Ich nutze Spotify fürs meiste, ich lade mir die Sachen dann offline mal runter aufs Handy für einen Flieger oder so, aber ich hatte tatsächlich keine MP3s, also ich musste erstmal im Keller irgendwelche alten externen Festplatten ausgraben und habe dann irgendwelche alten Sachen drauf gespeichert. Es funktioniert im Wasser. Ich finde es auch tatsächlich angenehm, beim Schwimmen was hören zu können. Allerdings ist es Knochenschall. Das heißt, das sind keine Lautsprecher in dem Sinne. Das sitzt hier da grob über dem Gehörgang und durch Vibration kommt dann die Akustik in deinen Kopf rein. Das klingt ein bisschen wie so ein JBL-Bluetooth-Lautsprecher, so ein winziger in einem Plastikeimer.
Also nicht ganz so gute Tonqualität.
Nee, aber du kannst beim Schwimmen halt wirklich Musik hören. Ja. Das sitzt recht fest, es ist absolut wasserdicht genug, dass du auch damit ewig schwimmen kannst. Also für alle, die beim Schwimmen mal einen Podcast hören wollen, Musik hören wollen, ist das eine Option.
Ja, ganz interessant bei den Teilen finde ich ja, dass die Tonqualität steigt, wenn ich mir Ohrstöpsel reinmache, also meinen Gehörgang quasi verschließe und der Sound dann nur über den Knochenschall kommt.
Stimmt, ja. Ich habe es bemerkt, beim Eintauchen ist es besser.
Ja.
Und klar, mit Ohrstöpseln habe ich dann diesen Effekt immer.
Den ähnlichen Effekt. Okay.
Magst du noch was zu Sportkopfhörern an sich sagen, auf was du da achten würdest? Du bist ja auch bei uns der Experte für
Kopfhörer. Ja, also grundsätzlich natürlich, dass die Dinge halt einfach gut halten. Also ich würde da beim Sport machen immer die relativ neu, also neu ist jetzt auch nicht mehr, gibt es ja schon seit ein paar Jahren, Kategorie der Open-Ear-Kopfhörer empfehlen, die quasi vor dem Gehörgang sitzen, weil man auch noch sehr viel mitkriegt von der Umgebung. 2 ist natürlich, dass sie auch Wasser- bzw. schweißabweisend sind. Sind sie mittlerweile eigentlich quasi alle. Genau, das ist eigentlich so das Hauptsächlichste.
Ja, und vielleicht gerade, wer viel im freien Sport macht, also auch Jogger, Fahrradfahrer, würde ich auch sagen, lieber ein Open-Ear-Kopfhörer, weil du kriegst noch irgendwie das mit, wenn ein Auto in der Nähe ist. Bei so einem In-Ear mit ANC damit joggen gehen, sollte man auf gar keinen Fall. Mhm. Klar, es gibt einen Transparenzmodus, den du aktivieren kannst, aber das vergessen vielleicht auch viele. Also In-Ears oder On-Ears nutze ich im Fitnessstudio, zum Laufen nehme ich Open-Ears.
Ja, und da ist die Klangqualität auch mittlerweile echt passabel.
Da fehlt nur ein bisschen der Bass, aber der Sound ist echt gut, auch zum Telefonieren. Und mit In-Ears und mit ANC bitte nicht joggen gehen. Das endet sonst in Unfällen. Außer du bist wirklich blöd allein im Wald.
Ja gut, aber selbst da, naja.
Genau.
Immer offenes Ohr. Okay, wir haben einen groben Überblick geschaffen. Wir könnten jetzt noch viel mehr ins Detail gehen. Wir haben ja am Anfang angeteasert, Smart Fitness zu betreiben. Wir haben festgestellt, es gibt auch Menschen, die sind fit ohne Gadgets. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv damit. Für wen ist das etwas? Wir können natürlich jetzt nicht die komplette Kategorie von Kopfhörern bis Ding machen, aber wem kann man smarte Gadgets empfehlen? In welchen Situationen?
Also empfehlen kann man sie im Prinzip allen, wenn man damit auch klug umgeht. Also okay. Die Gefahr, die ich sehe, ist eben, dass man vielleicht irgendwann ein bisschen paranoid wird, dass man zu sehr dieser Technik vertraut und sich davon irgendwie negativ beeinflussen lässt. Es ist nur eine Ergänzung. Es ist eine Orientierung und am Ende sollte man immer alles mit einem Arzt klären.
Ja.
Aber zum Beispiel bei diesem smarten Ring, was ich spannend finde, ist halt, er sagt ja nicht nur die Schlafphasen, er achtet auch auf so einen Faktor, das nennt sich Herzfrequenzvariabilität.
Okay.
Das ist, darüber hast du eine Aussage eigentlich, wie fit bist du insgesamt. Das ist der Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Paradoxerweise sollte dieser eher unregelmäßiger sein. Das ist so ein Indiz dafür, dass dein Herz fähig ist zu verschiedenen Herzschlägen, Frequenzen und so weiter.
Ja, ja.
Und wenn dieser Wert sinkt, so teilweise unter 18 Millisekunden oder so, kann das ein Anzeichen sein, du bist fertig, du bist nicht erholt, du brauchst dringend eine Pause. Oder der Ring hat mir tatsächlich mal einen Infekt vorhergesagt. Zwei Tage, bevor ich erkältet war, hat der Ring mir gesagt, in deinem Schlaf ist diese Herzfrequenzvariabilität runtergegangen, ganz extrem. Da stimmt was nicht.
Okay. Und dann
zwei Tage später hatte ich eine Erkältung, ja.
Oh, okay.
Ja, Wahnsinn. Also,
man darf sich halt jetzt nicht irgendwie in Panik versetzen lassen. Ich hatte das auch mal, dass ich mal, als ich krank war, ein Medikament genommen habe, das dann auch diesen Wert beeinflusst hat.
Ja.
Dann hat die App gesponnen und gesagt, oh Gott, deine Herzfrequenzvariabilität geht runter. Und dann musste ich natürlich berücksichtigen, ja, ich habe jetzt vorübergehend ein Medikament genommen, das das beeinflusst. Das muss man halt wissen.
Ja.
Aber ich habe da Einblicke, die habe ich ja sonst nie.
Ja,
Gleiches mit diesem Blutdruckmessgerät. So jemand, der hat, braucht das nicht. Aber wenn ich tatsächlich jemand bin, der so an der Grenze ist zum Bluthochdruck, ich habe damit die Möglichkeit, halt über einen längeren Zeitraum einen Wert zu haben.
Mhm.
Und das finde ich halt spannend.
Ja, ja.
Was halt ein bisschen schade ist, dieses Produkt hier hat ein Abo-Modell dahinter. Also im ersten Jahr ist es kostenlos und dann zahle ich aber, ich glaube, mittlerweile sogar 120 Euro im Jahr.
Wow.
Zwischendrin war es mal 60 Euro im Jahr. Beim Oura Ring ist es genauso. Ich glaube, das sind 70 Euro im Jahr. Der Ring selber kostet aber jetzt hier in dieser Keramik Edition, die sehr hochwertig und stabil ist, auch schon über 400 Euro. Und die Mitgliedschaft ist nicht mal frei im ersten Jahr. Hier geben sie dir wenigstens ein Jahr für umme.
Aber es gibt auch smarte Ringe ohne Abo.
Die gibt's auch, klar. Also der Next Ring zum Beispiel ist bei uns der Preis-Leistungssieger. Ja. Der hatte echt gute, genaue Werte bei meinem Test erzeugt. Eine gut zu handelnde App gibt's schon für 200 Euro, braucht kein Abo. Spannend fand ich auch den Ringcon, ein chinesischer Ring. Der war nicht nur sehr hübsch und sehr schlank und schick, der hat 12 Tage durchgehalten. Der Oura-Ring kommt nur auf eine knappe Woche.
Okay.
Bei den chinesischen Produkten aber musst du halt wissen, die Daten sind dort immer in der Cloud. Du kannst sie nicht nur lokal nutzen. Und was mit den Daten passiert, wissen wir halt nicht. Bei Oura ist es so, dass dann eben, ja, das wenigstens halbwegs DSGVO-konform ist. Und bei so chinesischen Produkten vielleicht nicht.
Ja, ja, ja gut, es ist immer ein Spiel, was man mit seinen eigenen Daten macht.
Aber letzten Endes, die Gefahr, die ich eben sehe, ist, man vergisst vielleicht mal auch auf sein eigenes Körpergefühl zu achten, auf seinen Körper zu hören.
Ja.
Das ist alles nur eine Ergänzung, eine Unterstützung.
Und irritiert ja häufig auch. Also gerade meine Apple Watch, die mir dann regelmäßig sagt, jetzt musst du aufstehen oder du darfst nicht so lange sitzen oder du musst mal wieder Wasser trinken.
Das ist die Watch 5, also ohne Pro, auch neu. Die hat ähnliche Funktionen wie die hier, nur ohne EKG.
Mhm.
Kann aber trotzdem irgendwie erste Anzeichen für Herzrhythmusstörung schon mal deuten und sagen, da könnte was sein.
Okay.
Da springt dann so ein Panda los, der dir sagt, du musst dich jetzt bewegen und macht dann so komische Bewegungen, Panda. Aber irgendwie sehr lustig.
Natürlich. Naja, gut. Vielen Dank für den Überblick. Noch eine kleine Anekdote von mir, weil ich das einfach fantastisch finde. Mein Arbeitskollege, der Ascendi, hat Anfang des Jahres mit Fitness begonnen, mit einem festen Sportprogramm. Der darf auch immer nur das Gleiche essen und muss alle zwei Tage, glaube ich, Sport machen. Der hat aber innerhalb von eineinhalb Monaten hat er 7 Kilo abgenommen. Mithilfe von Fitness-Apps und festen Sportplänen und QR-Codes von Essen und Trinken scannen. Das finde ich, also Ja. So kann man das.
Absolut. Ne? Ja. Jeden, dem das motiviert, damit anzufangen oder konsequenter Sport durchzuführen, für den.
Also ich habe das auch vor einigen Jahren mal getestet. Und das hat auch gut funktioniert. Eben quasi, wenn du mehr Kalorien verbrennst, die du einnimmst, dann kannst du auch wirklich abnehmen. Ja. Und dann eben unterschätzt man oft, welches Essen hat welche Kalorien. Also so ein Glas Apfelsaftschorle hat echt viel. Genauso viel wie ein Bier. Da habe ich dann angefangen, mehr nur Wasser zu trinken.
Mehr Bier
beim Essen ist es genauso. Irgendwie eine Packung Maultaschen hat dann irgendwie schon 1000 Kalorien oder so. Das denkt man so gar nicht. Und ich denke eben parallel zu dem darauf zu achten, was man isst und in welcher Menge. Wie gesagt, der Sport zusätzlich auf Bewegung achten. Und ich empfehle auch jedem, neben Ausdauersport auch Kraftsport zu machen. Das muss jetzt nicht im Fitnessstudio sein, es müssen keine schweren Gewichte sein, aber wenigstens was mit Bändeln oder so. Weil je mehr Muskeln du hast, desto mehr verbraucht dein Körper wieder Kalorien. Ja, das nennt sich Grundumsatz. Und dann braucht dein Körper einfach, wenn du groß und kräftig und muskulös bist, einfach schon 3000 Kalorien, nur damit dein Herz schlägt.
Das sollte das Ziel sein. Gut, dann danke ich euch beiden. Ich danke auch allen Zuschauern und Zuhörern. Wenn ihr Feedback habt, euch noch etwas speziell interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Die entsprechenden Bestenlisten zu den ganzen Produkten, die wir hier sehen, verlinke ich natürlich dann auch im Video. Und damit sage ich, bleibt fit und Bauch, Beine, Po. Bauch, Beine, Po. Ciao.
Das war der Audio- und Videopodcast Hör mal, wer da testet von Heise Bestenlisten. Präsentiert von Mindfactory.